herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute mit Martin Lass auf dem Getreide-Silo, kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht. Auf der Silage auf jeden Fall, die hier sozusagen für die Biogasanlage hinter mir verwendet wird. Wir reden über den Status quo seines Projektes ASL und der Quartierpioniere und natürlich über die Gaskraftwerksstrategie und viele andere Sachen. Es war wieder sehr, sehr spannend und windig. Ich hoffe, der Sound war gut. Viel Spaß dabei.
Du hörst ja den Ton, ja.
Herzlich willkommen zum Energiezone-Podcast. Ich hatte vorhin nochmal geguckt. Ich glaube, das letzte Mal haben wir jetzt zur letzten Kieler Woche oder beim Waterkant-Festival aufgenommen. Kann das sein?
Das ist gut möglich. Letztes Jahr um diese Zeit, ja?
Ja.
Waterkant, ja.
Und wir wollten ja extra mal eine Aufnahme draußen machen. Als wir das vereinbart haben, da hatten wir hier den ganzen April schönstes Wetter, wochenlang keinen Regen, nicht so viel Wind. Und jetzt sitzen wir hier um 14 Uhr bei Sonne und Sturm. Ja. Mehr Energie im System geht nicht, oder?
Ein hervorragendes Wetter, par excellence, genau. Wir haben heute eine richtig klassische Hellbrise.
Hellbrise, okay. Hast du das ausgedacht, das Wort? Oder nee,
es ist mir letztens, ich weiß nicht wo, aber vermehrt vorgekommen. Das ist das Pendant zur Dunkelflaute.
Ah,
die
okay.
Dunkelflaute haben wir schon häufig gehört. Also es ist dunkel und wir haben keinen Wind, also wenig Erneuerbare aus PV und Sonne. Und heute haben wir das Gegenteil. Wir haben hier eine gute Windstärke 6-7. Ordentliches Seglerwetter.
Und wo sitzen wir hier genau? Was kann die Leute hier im Hintergrund sehen, die es bei YouTube sehen? Erzähl mal.
Ja, ihr seht uns. Wir sitzen jetzt auf dem großen Energiespeicher. Das heißt, wir sind hier auf der Biogasanlage bei uns in Tündendorf. Und wir sitzen jetzt hier auf diesem Silagesilo, also auf der Biomasse selbst. Das ist der Jahresspeicher. Unter uns, unter dieser Folie, ist die Ernte, die erste Ernte dieses Frühjahres. Ja, das Gras und der Grünrocken. Und hinter uns, das große Weiße, das ist der Gasspeicher.
Wie viel Energie steckt in diesem Haufen, auf dem wir gerade sitzen? Du hattest, glaube ich, mal im allerersten Podcast erklärt, wenn man so einen kleinen Anhänger, so einen Pkw-Anhänger voller Mais sieht, so einen Haufen Mais, dann reicht das in der Regel schon für die elektrische Energie oder für die Heizenergie eines Jahres, weiß ich nicht genau. Aber und hier sind ja ein paar tausend Pkw-Anhänger.
Ja, gar nicht mal. Also es wird im Herbst dann ja noch mehr. Wir haben mehrere Ernten übers Jahr. Jetzt hier diese erste Ernte und dieser Haufen, auf dem wir sitzen, sind gute 3000 Tonnen. So, das ist schon mal ein wesentlicher Teil, aber ungefähr die 5- bis 6-fache Menge ist dann unsere Jahresmenge. Das stimmt, das ist der Autoanhänger, sage ich immer, dieser Kubikmeter hinterm Auto passend, der diese 750 Kilowattstunden Strom- und Wärmeäquivalent, das ist das Beispiel mit diesem Häufchen, was du angesprochen hattest, das ist unsere Biomasse, aus der wir hier Strom und Wärme machen.
Okay, und jetzt hatten wir im letzten Jahr intensiv darüber gesprochen, wie groß das Potenzial, jetzt haben wir glaube ich Windstärke 8, wenn ich das hier, ich hoffe, das kann man den Podcast nicht hören, man kann es nur sehen. Im letzten Jahr hatten wir darüber gesprochen, dass du, dass ihr ein bisschen Gas gibt hier mit dem regionalen Wärmenetz und das auch ein bisschen auch expandiert in andere Ortschaften. Jetzt hat mittlerweile die Regierung gewechselt, es gibt eine neue Wirtschafts- und Energieministerin, da kommen wir gleich nochmal dazu. Kannst du da ein kleines Update geben, wie es um die Quartierpioniere steht?
Ja, wir haben das Modell weiterentwickelt. Die QX ist ordentlich in Gange. Die Quartierpioniere sind im Prinzip auf der Startrampe. Das heißt, die Bürgerbeteiligungsmodelle sind jetzt in der Prüfung und in der Eintragung dieser überregionalen Genossenschaft sind wir auch vorangekommen. Und wir haben jetzt mehrere Projekte auch in Niedersachsen in der Pipeline, wo wir das, was wir in Gettorf jetzt vormachen, den gesamten Ort zu erschließen mit einem Nahwärmenetz plus regeneratives Speicherkraftwerk auch für andere Betreiber und Kommunen projektieren und umsetzen.
Jetzt hat sich ja, ich hatte gestern war ich in Bielefeld, genau, da habe ich auf der Konferenz ein paar Investoren kennengelernt, Startup-Investoren, die sich auch um das Energiethema kümmern. Einer kam aus Dänemark und er hat gesagt, also es gucken ja alle nach Deutschland als Vorbild, aber was Deutschland total schadet, ist diese super krasse negative Diskussion, das Heizungsgesetz, die Wärmepumpen sozusagen, der böse Habeck, ich meine, diese Art von Diskussion, die gibt's im Ausland gar nicht. Da wird relativ rational entschieden, sozusagen, was irgendwie die günstigste Lösung.
Ja.
Jetzt hatte ich immer ein bisschen auch das Gefühl, das, was ihr hier macht, ist ja auch für viele Ortschaften langfristig wahrscheinlich die günstigste Lösung. Jetzt haben wir aber auch erfahren, in den letzten 3 Jahren Podcast, da gibt's verschiedene Lobbyströmungen dafür und da dagegen. Wie erlebst du das jetzt mit den Nahwärmenetzen oder sozusagen diesen Regionalnetzen, die ihr macht?
Ja, unverändert. Die Diskussion ist immer, wenn ich lange genug ich sag mal, drauf rumrechne und alles sehr vorsichtig betrachte, dann wird alles so teuer, dass ich es nicht mehr machen muss. Das ist so ein bisschen die Überschrift. Mhm. Und immer, wenn es an Infrastruktur geht, an Leitungsbau, an bauliche Vorhaben, wo Tiefbau eine Rolle spielt, sind wir in Deutschland nicht unbedingt die Schnellsten. Das muss man einfach so sagen. Und da sind andere deutlich pragmatischer. Die gehen da einfach einfacher, schneller, günstiger mit um, sodass die Netzausbaukosten bei uns unerstaunlich hoch sind. Wir können das in der Praxis nicht bestätigen. Diejenigen, die Wärmenetze jetzt bauen, das sind alles private Initiativen, weitestgehend in ländlicher Struktur, sind deutlich günstiger als das, was vorher angenommen wurde oder was einem da manchmal in der kommunalen Wärmeplanung über den Weg läuft.
Aber was kostet dann so ein Hausanschlusspunkt, wenn man jetzt mal so eine 2000 nicht Einwohner, sondern Haushaltegemeinde hat, wenn dann jeder irgendwie angeschlossen ist, wo liegt man dann?
Also wir müssen jetzt unterscheiden zwischen die Investitionskosten eines Netzes für den Investor und für die Anschaffung des Netzes. Da reden wir ja von diesen Trassenkosten, also in Investitionskosten, CapEx pro Meter Trasse inklusive Hausanschlussleitung. Ja, da ist man ja in den ländlichen Strukturen unseres hier Flächenlandes in Schleswig-Holstein deutlich unter 1.000 Euro pro Meter. So in Planung und in Papieren, in kommunaler Wärmeplanung laufen einem häufig städtische Zahlen, die sind bei 2.000 und mehr Euro pro Meter. Und das ist ein großes Gap. Das kann man teilweise erklären durch natürlich städtische Lagen, die sehr teuer und aufwendig sind. Ja, gleichzeitig sind da aber die Wärmedichten auch deutlich höher. Das heißt, vom Business Case her dürfte sich das gar nicht so großartig unterscheiden.
Und ist es dann für den Hausanschluss am Ende günstiger als die Wärmepumpe? Und wie gesagt, da müssen wir jetzt gar nicht Wärmepumpe gegen Wärmenetz irgendwie ausspielen, aber ist es dann irgendwie ein interessanterer Case, also vor allem jetzt die Leute, die ihr hier anschließt, in den nächsten Jahren, lohnt sich das dann eher auf euer Netz zu warten oder könnten die jetzt auch schon Wärmepumpe bauen?
Prinzipiell kann ja das jeder tun. Also du bist ja nicht zum Zwang verpflichtet. Also wir haben hier keinen Anschluss- und Benutzungszwang. Wir überzeugen durch ein gutes Konzept. Und wir brauchen vor allen Dingen hohes Vertrauen. Die Leute müssen das Vertrauen haben, dass diese regionale Versorgung mit Energie aus der Region auch sehr langfristig, sehr günstig, nachhaltig verfügbar ist. Und wenn man das gewährleistet durch eine Konzeption, die sehr nahe am Bürger stattfindet, das heißt, ich kann diese Prozenten sehen, ich kann sie anfassen, ich kann hier in der Region beim Fahrradfahren im Prinzip meine Energie vor der Haustür wachsen sehen. Und ich kann auch diesen überaus heute sehr starken Wind nutzen und natürlich auch die Großwärmepumpe ins Wärmenetz legen. Das ist ja technologisch auch durchaus sinnvoll, Wärmenetze mit stromgeführten Prozessen zu speisen. Dem Wasser ist es egal, wie es heiß wird. Und die Großwärmepumpe ist vielleicht skaliert ein bisschen günstiger als 1.000 kleine, gerade im Altbau.
Und es braucht nicht so viele Handwerker, die es am Ende reparieren. Großwärmepumpe heißt, du bräuchtest dann quasi gar kein Biogas, um das Wasser im Netz warm zu machen, sondern du hast eine Art Heizstab in den Wasserspeicher, der es dann warm macht. Ist das korrekt?
Genau. Wobei, ich sage ja, wir nehmen beides, ja. Wir nehmen beides, weil dieses Biogas und da, wo wir drauf sitzen, das ist speicherbar. Wenn der Radlader, der dort hinten steht, jetzt keine Biomasse in diese Fermenter füttert, dann werden die Bakterien in diesen Fermentern auch kein Gas erzeugen. Dann wird in diesem Gasspeicher auch weniger Gas sein in einigen Tagen. Das heißt, wir haben hier eine saisonale Speicherung. Wir können jetzt ernten und im Winter können wir diese Energie nutzen.
Dieser Silagehaufen, wie lange würde der halten, wenn man jetzt erstmal, wenn wir jetzt ganz lange Hellbrise haben?
Jetzt im Sommer machen wir gerade jetzt, wir sind hier jetzt im Juni und wir machen die sogenannte Sommerfütterung. Das heißt, jetzt füttern wir eher das, was du dort liegen siehst. Das ist Mist, Pferdemist, altes Heu. So, das wird laufend angeliefert im Prinzip von Betrieben. Auch altes Gras, also Naturschutzflächen, die jetzt gemäht werden.
Hier kann ich meinen Pferdemist loswerden.
Du deinen Pferdemist loswerden. Ja, das ist sogar ein ganz guter Rohstoff für den Sommer. Jetzt bringen ihn aber auch viele gerne auf den Acker. Aber das ist noch eine andere Diskussion. Bloß da ist weniger Brennstoff drin, also weniger Energie drin als in dieser Silage. Das ist ein Hochenergiesubstrat, Mais, Zuckerrüben. Und das ist jetzt eher dünnes Substrat. Das heißt, die Bakterien brauchen für weniger Energiemenge sehr lange Zeit. Das nutzen wir jetzt, indem wir die Futtermenge reduzieren. Jetzt im Sommer füttern wir wenig in große Behälter. Das heißt, die Bakterien haben sehr viel Zeit, das letzte Gas aus dem Grashalm rauszuarbeiten. Im Winter ist genau andersrum. Da füttern wir hohe Menge von Hochenergiesubstrat auf weniger Volumen. Das heißt, die Bakterien setzen schneller um. Also ist eine hohe Reaktivität.
Also man erzeugt auch schneller Gas.
Genau. Die Gasbildungsrate ist bei dem Rohstoff Zuckerrübe am schnellsten innerhalb von Stunden. Bei dem alten Gras von der Naturschutzfläche 50, 60 Tage So, das heißt, du hast eine sehr hohe Trägheit im System, die du dir zunutze machst. Stroh zum Beispiel auch. Also Stroh, Getreidestroh braucht sehr lange. Und das können wir natürlich nutzen, mit einer saisonalen Fütterung auch die Energiemengen zwischen Sommer und Winter zu verschieben. Und der Vorteil für uns...
Du sprichst auch von Füttern, wenn du über den Fermenter sprichst.
Genau.
Der muss auch gefüttert werden.
Ja, ist wie eine Betonkuh, sagen ja einige. Okay. Ja, der Prozess ist ja ähnlich. Die Bakterien bilden Methan. Und wir machen uns das zunutze für einen Strom- und Wärmemarkt, der ja auch sehr kompatibel im Winter viel stärker ist als im Sommer. Jetzt im Sommer haben wir ja zugegeben auch nicht die höchsten Volatilitäten. Im Stromereignis im Winter haben wir ja auch per se höhere Preise. Das heißt, Strom und Wärme im Winter aus Gas zu machen, macht viel mehr Sinn als im Sommer.
Ja, so. Okay. Dann lass mal also sozusagen, wir haben noch quasi, du hast eine recht intensive Diskussion dann immer noch in der Politik, aber dann lass mal darüber sprechen, was wir in den letzten Wochen gesehen hatten. Wir hatten jetzt diesen Blackout in Spanien und eine neue Wirtschaftsministerin, die aus dem Gassektor kommt, die direkt nach Antritt in der Regierung gefordert hat, hey, wir brauchen 20 Gigawatt Gaskraftwerkskapazität. Und da haben natürlich dann die meisten Podcast-Gäste im Energiezone-Podcast dann mal so aufgeschreckt und gedacht, naja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt das schon wieder von vorne. Auf der anderen Seite sehe ich auch wieder eine verstärkte Atomkraft pro Diskussion in meinen LinkedIn-Feeds. Vielleicht ist das so ein bisschen Bubble getrieben. Wie stehst du dazu oder wie bewertest du das am Ende?
Also, ja, das ist eine sehr gute Frage. Man erwischt sich selbst häufig dabei, zu seufzen und tief durchzuatmen und die ein oder andere Meldung auch wegatmen zu müssen, sage ich immer, weil wir so ein bisschen die Gefahr des Rollbacks doch sehen. Also wenn jemand, und dafür muss man jetzt nicht Physik studiert haben und super Energieexperte sein, aber wenn einem jemand über den Weg läuft, der sagt, es ist doch ganz einfach, müsst ihr so machen, ist man per se immer skeptisch. So. Mhm. Und ich bin nicht derjenige, der sagt, das ist die einzige Möglichkeit. Ja, wir werden alle brauchen. Und deswegen ist eine Diskussion, die unter dem Frame, wir brauchen Technologieoffenheit, aber es sind Gaskraftwerke, per se schon mal ein Widerspruch in einem Satz. Das ist natürlich zu entlarven. Also ich kann natürlich nicht von 20 Gigawatt Gaskraftwerken reden, wenn ich in Wirklichkeit meine, wir brauchen Residuallast, also Versorgungssicherheit. Wir brauchen eine Last am deutschen Stromnetz, einen Erzeuger, möglichst erneuerbar, der dann liefert, wenn die Erneuerbaren aus Wind und Solar weniger verfügbar sind.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Hochlauf von Wind und Solar auch in den nächsten Jahren erstmal noch so weitergeht und jetzt, heute gab es glaube ich die Meldung, dass irgendwo so Batteriespeicher in der Nähe von Schleswig,
Bollingstedt, ja.
Genau, ans Netz gegangen ist, braucht man ja trotzdem noch diese Residuallastfähigkeit. So ein Teil davon sozusagen können ja Biogasanlagen zur Verfügung stellen. Ein paar davon sind jetzt überbaut, wie eure. Also die können schon viel mehr zur Verfügung stellen. Aber das wird ja wahrscheinlich nicht ausreichen. Diese sozusagen, über wie viel Residual sozusagen Kapazitäten spricht man denn in dem Markt? Also was muss dann außerhalb von Wind und Sonne mal über eine Woche erzeugt werden können?
Ja, da gibt es eine heiße Diskussion drüber, dass man ja über die sogenannte Versorgungssicherheit sehr stark eine 0-1-Schwarz-Weiß-Diskussion führt. Also es darf nicht einmal das Licht flackern, wir brauchen eine versorgungssichere Situation d'accord, damit die Industrie und die Bevölkerung in Deutschland vernünftig arbeiten und planen kann. Aber wir versteifen uns in die Diskussion des Bedarfs und der Größe des Bedarfs vor völlig unterschiedlichen Zielkonflikten. Das bedeutet, wenn ich von Versorgungssicherheit spreche, dann meine ich die Kapazität, also die Erzeugungsleistung. Dann rede ich noch nicht von der Arbeit, also von der Strommenge. Wie lange brauche ich denn diese Leistung?
Ja.
Und das wird regelmäßig vermengt mit der Aussage, naja, es könnte dann ja auch zur Strompreissenkung beitragen, einer Erhöhung des Angebotes. Und spätestens an dem Zeitpunkt wird es dann ein bisschen schizophren. Also wenn ich die Fantasie entwickle, Gaskraftwerke zu bauen, erstens teuer, zweitens dann mit Gas-zu-Strom-Prozessen, klassischer Art, also aus Gaskraftwerken dann Stromproduktion anzureizen, die mit über 2.000, 3.000 Betriebsstunden pro Jahr stattfindet, um Preise zu senken, guckt man sich jetzt den Gasmarkt an, wird nicht funktionieren. Ja, die günstigsten Strompreise...
Das Gas muss auch eingekauft werden, das Gasfahrwerk ist teuer.
Ist also für deine Community vollkommen klar, die Günstigmacher sind natürlich Solar und Wind.
Aber was ich mir frage, vielleicht ganz kurz nochmal zum Gaskraftwerk, ist ein Gaskraftwerk auch immer eine KWK-Anlage? Also hat das auch einen Motor, was Wärme erzeugt, oder wird in einem Gaskraftwerk gar nicht nebenbei so viel Wärme erzeugt? Habe ich mir mal gedacht, da müssten ja Gaskraftwerke eigentlich näher an Großstädte und gleichzeitig die auch mit heizen, aber ich bin mir da nicht ganz sicher gewesen, weil sozusagen der Gründer von 2G hat uns im Podcast mehrfach immer korrigieren müssen, Motor und Turbine, zwei verschiedene Sachen,
Wärmeerzeugung,
was anderes. Aber wie ist denn das?
Das hat Herr Grothold genau richtig getan, weil Es sind völlig verschiedene Paar Schuhe. Die Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt immer Strom und Wärme gleichzeitig aus einem Verbrennungsmotor, dem Blockheizkraftwerk.
Ja.
Das ist im Prinzip ein Ottomotor, wie wir in einem Auto fahren, umgebaut auf Gas. Das heißt, der verbrennt Methan, Biogas oder Erdgas, sind ja beide methanhaltige Gase, und erzeugt über die Kurbelwelle die Drehbewegung im Generator Strom.
Ja.
So. 45% Wirkungsgrad elektrisch. Und das Gleiche, auf eine Kilowattstunde Strom kriege ich auch eine Kilowattstunde Abwärme dieses Motors aus Abgas und Kühlwasser. Dann habe ich ungefähr 90% Gesamtwirkungsgrad, wenn ich beides, Kraft-Wärme-Kopplung, wie der Name sagt, nutze.
Ja.
Ich habe es aber immer gleichzeitig.
Ja.
So, jetzt gerade ist ein Moment, wo unsere Motoren, die Schornsteine, die du da hinten siehst, ja,
ja.
Die rauchen jetzt gerade nicht, fiktiv, ja, also die sind aus, das kann ich dir so sagen, weil ich das weiß. Jetzt gerade ist die Stromproduktion total unsexy. Preise null, ne? Höchstwahrscheinlich.
Minus, ja.
Minus, heute
ich
Minus.
Vorhin beim Lade, bei meinem Tibber-Tarif habe ich gesehen, 18 Cent und ich glaube bei 21, also 18 Cent brutto und bei 21 Cent brutto kommt man, glaube ich, erst in
an die Null.
An
ja.
Die Null.
Ja. Das zeigt ja auch die Abgaben. Also genau, richtig. Heute unter Null, kleiner Sidestick. Negative Strompreise kommen nicht aus den Erneuerbaren. Ich wiederhole das jedes Mal. Ich glaube, in unserer dritten Sendung, jetzt sage ich das auch das dritte Mal, aber negative Strompreise kommen immer aus Produzenten, also Stromproduzenten, die negative Grenzkosten haben. Ein Braunkohlekraftwerk wird jetzt heute nicht abgeschaltet für 4 Stunden, weil das hier einfach zu teuer ist. Das heißt, es läuft durch. Das erzeugt negative Strompreise. Eine Windanlage dreht sich jetzt aus dem Wind, weil die kriegt keine EEG-Vergütung. Eine Solaranlage, also demnächst, also zukünftig kriegen die keine EEG-Vergütung bei negativen Strompreisen.
Aber die da hinten, da sehe ich welche, da drehen sich.
Ja.
Warum also, drehen die sich denn?
Also das kommt ja auch immer auf die Netzengpass-Situation an. Jetzt bringen wir ein paar Sachen durcheinander. Also es gibt ja 2 Möglichkeiten, warum ein Windrad sich nicht dreht. Einmal, der Strom geht physisch nicht weg, weil in dieser Region gerade zu viel Wind ist im Verhältnis zum Netzkapazitäten. Ja. Engpass, also Redispatch, ja. Und dann werden sie aus dem Wind gedreht oder ich gehe aus dem Markt heraus aus dem Wind, weil der Markt im Moment da niederliegt und es gibt einfach 0 Cent. So, wenn ich eine EEG-Vergütung kriege, habe ich natürlich noch den Schutz, dass ich trotzdem den Strom vergütet bekomme, aber zukünftig ab einer Stunde negative oder Nullpreise kriegen die EEG-Anlagen keine Marktprämie, also keine Vergütung mehr. So, wir müssen uns marktkonform verhalten. Uns als Speicherkraftwerk juckt das nicht so doll. Bei Wind und Solar kann ich das als Betreiber natürlich nur bedingt beeinflussen.
Ja.
Da kommen natürlich die Speicher, ne, in Zukunft. Die Batteriespeicher zur Verlagerung der Einspeiselage.
Das in Bollingstedt war jetzt 100 Megawatt Leistung und 200 Megawatt.
Das ist der größte Batteriespeicher
Arbeit.
Jetzt im Land, genau.
Im Schleswig-Holstein oder in Deutschland?
In Schleswig-Holstein.
Okay.
In Schleswig-Holstein. Und davon wird es ja noch ein paar geben. Die Speicherdiskussion, ist auch interessant, weil da gibt's ja auch den Unterschied zwischen netzdienlich, ja, netzneutral und netzschädlich. Ich wollte nur den Punkt noch kurz zu Ende machen, dass die negativen Preise aus den Fossilen kommen, die Startrampen haben mit Kosten. Die Erneuerbaren, ein Wechselrichter von der PV-Anlage geht bei Null aus dem Markt. Das heißt, man sieht jetzt immer öfter eine Plateaubildung um die Null. Ja. Und nur wenn das wirklich sehr starke Überkapazitäten gibt, jetzt auch im Süden durch Solar vor allen Dingen, dann erzeugen die fossilen Verbliebenen im Netz eigentlich die negativen Preise. So, das heißt, auf wirklichen Spread in den Negativbereich würde ich jetzt nicht unbedingt betten in die Zukunft mit zunehmender Erneuerbaren. Aber Richtung Null plus nach oben, ne, können wir alles optimieren an Arbitrage im Speichergeschäft zum Beispiel.
Okay, verstehe ich. Das habe ich auch verstanden. Also Motoren und Turbinen, 2 verschiedene Sachen. Also
ja, die Turbine macht nur Strom.
Ja, ja, okay.
Kommt dann
ja,
vielleicht da auch mal jetzt, über 50%.
Das heißt, auf Gaskraftwerk kommt jetzt nicht so viel. Also ich verbrenne zwar das Gas, damit die Turbine angetrieben wird, aber der Wärmeertrag daraus ist nicht relevant. Da könnte man jetzt keine Stadt mit heizen.
Nee, genau. Und die stehen ja auch oft in Lagen, wo sie das gar nicht vorgesehen haben. Das heißt, der Strommarkt und die Reserve, diese Kraftwerksreserve, die ist auch ganz stringent nur stromgeführt. Das heißt, wir tun uns da auch von den Gesamtkosten, Vollkosten jetzt überhaupt keinen Gefallen, weil das ist dann natürlich schon blöd. Für 200 Stunden Dunkelflaute im Jahr oder 250, ne, also ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, in die Zukunft projiziert, weil das hängt auch davon ab, wie viel Batteriespeicher, wie viel dezentrale Erneuerbare werden im Gesamtenergiemix zugebaut. Diese sogenannte Residuallast, die schrumpft ja, umso höher der Überbauungsgrad ist, umso höher die Speicherintegration ist und vor allen Dingen für mich einer der wichtigsten Punkte, umso intelligenter das Netz gesteuert wird. Die ganze Digitalisierung, ne, Last, also auf der Verbraucherseite die Flexibilität, das ist das Einfachste, ja? Jetzt Waschmaschine anschmeißen.
Aber ich bin jetzt mal quasi der kritische Twitter-Nutzer, der sagt, ja, lass hier gucken, nur Wind und Sonne gerade, das kann ja alles sein, aber in den 2 Wochen, und die wird es ja geben, wo es kein Stückchen Sonne scheint, der Wind nicht weht sozusagen und die Batteriespeicher leer ist, woher kriegen wir denn unseren Strom?
Ja, genau.
Und dann sage ich dann, ja, Ich frage mal Martin.
Ich sag mal vielen Dank, Herr Sinn, für den Einwurf. Ja. wir halten alles doppelt vor. Doppelte Kapazitäten. Wir brauchen alles zweimal, weil 100 mal 0 ist 0. Ja, ich danke für den Dreisatz. Das gilt dann für das 100. Windrad und das 1000. Ja, soweit verstanden. Und trotzdem ist es nicht so schwarz-weiß 0-1, wie das jetzt du darstellst. Wir brauchen Kapazitäten, die da sind, wenn wir diese Dunkelflauten haben. Die erreichen wir durch auch eine Steuerung der Last. Also wenn wir Preissignale hätten, auch regional, ja, Thema nodal, aber wenn wir Preissignale haben, die Verbrauch und Erzeugung zusammenbringen, wie übrigens an anderen Märkten auch, dann können wir natürlich auch sagen, also in der zweiwöchigen Dunkelflaute bei minus 10 Grad im Winter sind bestimmte Prozesse einfach in Deutschland zukünftig teurer. Wenn wir 100% erneuerbar denken, immer vor dem Hashtag 100% erneuerbar, klimaneutrale Welt, wird es so sein, dass die letzten 20% immer die aufwendigsten sind. Dieses Vorhalten des letzten KWs ist immer das teuerste. Logischerweise dann preissetzend. Und wenn das der Wasserstoff ist, gibt es natürlich so einen Preissprung. Natürlich ist es dann logisch, dass, und wir reden dann vielleicht von 200 Stunden und diesem 3-4-tägigen Ereignis. Können mal sein im Winter. Aber dann haben wir ja auch Verbraucher, die ihr Verhalten anpassen werden, weil in dem Moment werden aus Strom Produkte erzeugt, die dann unnötig teuer sind. Und das kann mir kein Unternehmer erzählen, dass die 200 Stunden jetzt für meine Jahresproduktion ja entscheidend sind, weil in anderen Phasen kann ich ja unheimlich sparen, wenn ich diese Phase wie jetzt die Produktion erhöhe.
Ja.
Nehmen wir ein kleines Beispiel, eine Mühle, die Sachen klein mahlt, egal ob für die Industrie, Plastik oder für die Landwirtschaft Getreide, die kann mit hoher Stromaufnahme aus einem groben Produkt ein feines Produkt machen, zermahlt etwas. Natürlich kann ich die Mühle fünfmal so groß bauen und baue dann ein Silo dahinter, ja? Dann könnte das in Zukunft sein, dass diese Strompreisdifferenzen viel günstiger sind, sich die große Mühle zu leisten. Ah. Verstehst du? Das sind Flexibilitäten, die noch gar nicht gehoben sind. Auf die Frage zu antworten, wie viele Reservekraftwerke brauchen wir, will ich gar nicht ausweichen. Wir brauchen keine 20 Gigawatt Gaskraftwerke, die mit LNG oder Erdgas betrieben werden, sondern wir brauchten sie vielleicht als H2 Ready und wir sollten die niedrig hängenden Früchte, die wir schon haben, auf einer sitzt du gerade, zuerst nutzen.
Ja, das verstehe ich. H2 Ready gibt es ja noch gar nicht, habe ich jetzt gelernt. Das gibt deswegen wird man diese Gaskraftwerke ja auch nicht bauen können, weil am Ende die Turbinen gar nicht hergestellt. Und ich habe in dem Podcast mit, das hat mich mega überrascht, mit dem Christian gelernt von 2G, es gibt noch gar keine skalierbaren Elektrolyseur. Technologien. Also es ist noch gar nicht nachgewiesen, dass das so auf dieser Basis funktioniert, wie man sich das. Das war für mich eye-opening, wo ich dachte, das ist doch eigentlich eine ganz. Gibt es doch schon ewig hier die U-Boote in Kiel, die fahren doch auch hier mit Wasserstoff. Aber das ist eine andere Diskussion. Da will ich noch gar nicht.
Dafür wird sehr viel über Wasserstoff gesprochen.
Das stimmt. Aber was mich halt wundert, ich habe nur zwei Kernthemen. Einmal, also wir kommen nochmal zu dem Nahwärmenetzen. Aber ein anderes Thema, was sozusagen mich jetzt gewundert hat im letzten Jahr der Diskussion, wir haben natürlich durch den Ukraine-Krieg. Ja, sozusagen ein ganz starkes, sozusagen einen ganz starken Zuspruch sozusagen zur Wiederaufrüstung und der Verteidigungsfähigkeit erhalten. So, und eigentlich für den Hintergrund, wir müssen und der Herr Otte, der neue Wehrbeauftragte, gesagt, wir müssen kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Ja. Sehr smarter Satz.
Ja, ja.
Sozusagen, da stehen mittlerweile auch im Raum mit vielen Pazifisten und sozusagen Linken stehen 90% auf und klatschen. So, also vor dem Hintergrund müssen unabhängig resilienter werden. So, und jetzt haben wir ja im Energiemarkt genau das Gleiche. Wir importieren ja für 80 Milliarden Euro im Jahr Erdgas und Öl. In dem Krisenjahr 2022 hatten wir 140 mal. Aber diese 80 Milliarden müssen wir in Zukunft ja nicht investieren und können ja hier bleiben. Also die werden schon noch ausgegeben zum Teil, weil man muss ja diese Anlagen betreiben, aber die können hier bleiben. Die verdient ja nicht Shell, sondern zum Beispiel du oder jemand, der eine Windkraftanlage hat. Und wenn man das vor diesem Hintergrund der Resilienz sieht, macht das ja mega viel Sinn. Man macht sich ja nicht von Russland abhängig, von Kasachstan, von noch nicht von den USA. Schlecht für Norwegen vielleicht langfristig, aber sehr egal. Und das verstehe ich gar nicht. Das ist ja so naheliegend, dieses Einsparpotenzial und diese Resilienz sozusagen. Bei Drohnen wird geklatscht, aber bei der Windmühle wird geschrien. Und das ist so, das müsste doch sich jetzt eigentlich langsam ändern. Jetzt ist ja quasi das Feindbild Habeck sozusagen, für die Presse ist doch jetzt raus. Die CDU müsste doch 1:1 diesen Plan eigentlich weiter umsetzen. Macht doch total Sinn. Also ist doch nur vorteilhaft.
Ja, du bringst mich da auf eine Idee, das zu vergleichen, um ein bisschen die Dimension zu verstehen. Es ist absolut richtig, bei über 1100 Terawattstunden, dass wir zum Beispiel einen Stromimport von einigen Terawattstunden hatten. Das war 1% auf die Primärgesamtenergie. So. Und das, was du ansprichst mit den 80 bis 90 Milliarden Nettoimport von Energie,
Nur Molekül, also nur Öl und Gas.
Genau, Öl und Gas zeigt ja die Abhängigkeit. Hätten wir das gleiche Verhältnis in der Landwirtschaft, Nahrungsmittel, ja? Wir haben eine Importquote bei Obst zum Beispiel. Das ist ja logisch aufgrund der Geografie. Aber da haben wir einen Selbstversorgungsgrad von unter 25%. So im Jahr, ne? Bei allen Grundnahrungsmitteln, der Kartoffel, dem Getreide und so, sieht's ja besser aus. Da hätten wir solche großen Abhängigkeiten vom Ausland nie zugelassen.
Hm, aber also, bei Energie haben wir es so gemacht.
Erstaunlich. Ist aber ein Primärbedürfnis. Der Mensch, der möchte essen, der möchte es warm haben und ein Haus über den Kopf. Und er möchte vielleicht noch mobil sein, ja, in der heutigen Zeit. Das sind Primärbedürfnisse. Und wir als Energielandwirte, genauso wie die Nahrungsmittel produzierenden Landwirte, sind genau da zu Hause. Das heißt, wenn wir über Versorgungssicherheit reden und mir jemand erklärt, wir dürften mit der Energie aus dezentralen, immer bei uns auf der Fläche der Landwirtschaft stattfindenden Erzeugungen, Solar, Wind, aber auch Biomasse, nicht dazu beitragen, eine Versorgungsgarantie zu leisten, dann sage ich, dass bei der Ernährung klappt das ganz gut. Ja, ich habe da ein gutes Beispiel zu. Also wenn wir flexibel einen BHKW betrieben haben in der Dunkelflaute im November, haben wir Strom gemacht morgens und abends, der hat auch 80 Cent gekostet. Die ganze Gesellschaft diskutiert über diese Dunkelflaute wegen dieser, oh, der Strom wird unbezahlbar. Das waren 3 Stunden. Das Jahr hat 8.760 Stunden.
Ja, aber kannst du dir irgendwie erklären, warum es quasi diesen irrationalen Gap gibt zwischen, das liegt ja auf der Hand und wie gesagt, ich selber betreibe ja gar keine Biogasanlage, ich habe ja nichts davon, klar, ich habe eine Solaranlage, wie viele andere auch, aber ich habe ja gar nichts davon, aber es ist ja so klar, wenn man dem sich rational sozusagen stellt und da diese 80 Milliarden Importe, davon braucht man vielleicht noch 10 Milliarden, also ein bisschen Gas wird man noch brauchen, Öl wird man noch brauchen, aber der Rest, der bleibt ja im Land.
So, ja, und jeder Euro, den du jetzt als Investition, also jeden Euro, den du investierst in eine Anlage im eigenen Land, den siehst du natürlich 7 bis 8 Mal wieder. Also dieses für unseren Bereich Bioenergiepaket im Januar hat eine Investitionsbereitschaft ausgelöst, die nur in Schleswig-Holstein über 500 Millionen Euro ist. Über 300 Megawatt von diesen flexiblen Speicherkraftwerken wie dieses hier sind jetzt in der Pipeline, immer gepaart mit der kommunalen Wärmeplanung. Das ist direkt Versorgungssicherheit und Konjunktur, das heißt, das findest du in jedem Landkreis, also flächendeckend. Und das ist natürlich eine sehr hohe Resilienz, weil wir nämlich in einem Ereignisfall, vor allen Dingen im Hintergrund der kritischen Infrastruktur, wenn man unsere Stromleitungen oder Systeme angreift, hast du auf einmal dezentral auch die Erzeugung verfügbar. Nicht so wie früher das Atomkraftwerk mit der Hauptleitung, sondern jetzt hast du die Produktion im direkten Landkreis. Das heißt, du guckst von hier auf die Windmühlen da hinten und auf diese Anlage und man sollte sich darauf vorbereiten, dass man diese Anlagen auch, wir haben zum Beispiel mit der Technologie BHKW, auch ja was Schwarzstadtfähiges. Das heißt, wir könnten ja auch Strom produzieren, wenn wir gar kein Netz hätten. Man müsste diese Anlagen ja nur umkonfigurieren, dass sie ohne Netz auch startbereit wären und dann könnten wir strombildend lokal die Netze hochfahren und nicht wie jetzt. Jetzt werden sie zentral hochgefahren. Wir warten alle auf die große UNB-Leitung, dass da wieder Strom drauf ist. Ne? Das Beispiel Spanien hast du genannt. Wenn wir einen Blackout haben, dann warten wir auf
die große Leitung. Aber da ging es ja dann doch relativ zügig. Ne? 16, 17 Stunden haben sie gebraucht. Also jetzt.
Ja, ich fände jetzt eine geiler als 16, 17.
Ja, das auf jeden Fall. Sozusagen. Und das Wetter war auch besser und dann konnte man nach draußen sitzen. Aber sozusagen, trotzdem wünsche ich das gar nicht. Also das ist das eine. Also das auch jetzt nach 2,5 Jahren Energiezone-Podcast verstehe ich diesen Gap nicht und sozusagen diesen Hate.
Ja, stimmt,
und dann, sozusagen, und dann wird noch trotzdem noch Atomkraft von Herrn Sinn und Co. Sozusagen vorgeholt. Aber da müssen wir gar nicht drauf eingehen. Ich glaube, das wird sich von ganz selbst erledigen, das Thema. Aber
übrigens, ja gut, dass du das ansprichst, dieses Unvermögen, auch in der Lehre. Also wir können über volkswirtschaftliche Zusammenhänge reden und Physik und Mathematik, aber was mich wirklich beeindruckt hat, und es gibt diese eine Grafik mit diesen exponentiellen Verläufen. Das ist uns einfach als Menschen nicht angeboren. Ja, wir können uns einfach schier diese Verdoppelung in jedem Intervall einfach nicht vorstellen.
Nee.
Das heißt, die exponentielle Kurve und wenn man sich die Institute anguckt im Solarausbau der weltweiten Entwicklung, dann haben sich alle permanent vergriffen. Und das finde ich so imposant. Deswegen bin ich total optimistisch.
Aber vergriffen quasi im positiven Sinne. Sie haben es quasi viel zu pessimistisch eingeschätzt.
Immer. Jetzt bei den Batterien, bei dem Solar. Auch bei unserer Technologie wird sich immer verhoben daran, den alleinen Unterschied zwischen Leistung und Arbeit. Ja, wir können 20 Gigawatt, ich komme einmal zurück auf das Thema, in den nächsten 3 Jahren, 4 Jahren installieren auf Basis dieser Technologie, auf der du sitzt, ohne dass wir eine Maispflanze mehr brauchen.
Das hat der Christian auch gesagt, dass auch in Europa ausreichend auch Baukapazität zur Verfügung steht in den nächsten 3, 4 Jahren, dass diese
6
ganzen
6 GW pro Jahr kann die BHKW-Branche in Europa produzieren.
Ja. Trotzdem frage ich mich, warum das dann nicht sozusagen zentral ankommt. Aber zumindest ist jetzt gerade sozusagen jetzt ja so dieses Argument, ah, die Grünen sind schuld, ist jetzt erstmal weg.
Ja, das
so, ist, das ist so, also es ist ja natürlich schade am Ende, aber ich glaube, das hilft wahrscheinlich jetzt in der Entscheidungsfindung. Aber jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema sozusagen, also diese nationale Resilienz sozusagen bei den Importen ist ja das eine. Und ich hätte jetzt erwartet, als du die letztes Jahr dann die Quartierpioniere angekündigt hast, es gibt ja so ein paar Beispiele, die sich schon vom Stromnetz so entkoppelt hatten. Im Spiegel war letztens irgend so ein Dorf mit, keine Ahnung, 100, 200 Häusern. Die haben das schon vor 20 Jahren so gebaut. Die Zahlen haben, die haben quasi dann brutto nur noch 15 Cent. Mhm. Das ist aber so ein Inselnetz. Aber funktioniert schon hervorragend und alle sind dabei. Und ich würde ja sagen, das ist ja total geil, wenn man jetzt hier, sagen wir mal, 20% aller Haushalte in Deutschland mit so einem lokalen Nahwärmenetzen versorgt. Da reden wir ja über ein paar Milliarden Investments. Das Ganze, das Geld fließt ja jetzt ja nach Deutschland. Es sucht ja Anlage.
Ja.
Vermögen, da müsstet ihr doch hier vorne die Menschen aus Katar mit dem Geldkoffer stehen und sagen, kauf nicht meinen Gas, sondern hier, Herr Lass, wo kann ich die Wärmeleitung kaufen? Ist das so?
Ja, das ist noch nicht so. Da sind wir auch wieder in der Arithmetik. Genauso wie die Technologie in die Dezentralität findet, muss natürlich das Unternehmermodell auch in die Dezentralität finden. Und das bedeutet, wir brauchen Strukturen, dass so für den großen Katari, hätte ich beinahe gesagt, ja, für den Investmentbanker oder Private Equity Mann, für infrastrukturbezogene Investitionssummen privaten Kapitals quer durch Europa brauchen wir eine gewisse Losgröße. Und dafür sind wir natürlich nicht wie ein großer Konzern, sondern da sind wir in dezentralen Konzepten überhaupt nicht darauf vorbereitet. Der Staat versucht etwas in Richtung Energiewendefonds, so Instrumente zu schaffen, die privates Kapital einbinden können in lokale Quartiersversorgungsstrukturen. Wir machen das bei QX so, dass wir schon ein Standardunternehmermodell entwickeln, dass wir skalieren können, dass man hundertfach nach dem gleichen Aufbauprinzip Erzeuger wie diese Anlage einbindet, Quartiere mit Wärmenetzen erschließt und auch einen Endkunden, der Wärme bezieht aus diesen Netzen, eine hohe Sicherheit bietet durch eine kommunale Beteiligung. Das heißt, die Bürgermeister müssen an diesen Gesellschaften beteiligt sein und gleichzeitig muss es attraktiv sein für den Kapitalmarkt.
Aber,
und das ist
aber,
die Kunst.
Aber wie gucken denn die Bürgermeister drauf? Wir haben jetzt ja seit 2 Jahren diese kommunale Wärmeplanungsaktion. Mhm. Also jeder muss sich irgendwie da, also ganz viele Menschen, die sich noch nie mit Energie beschäftigt haben, mit Netzen, müssen jetzt irgendwelche großen PowerPoints sozusagen kaufen. Wo im Grunde genommen, das hat der Christian Grundert schon gesagt, so am Ende steht da irgendwie drin, stehen die Häuser nah genug zusammen für so ein Netz oder stehen sie weit auseinander? Also so, das ist doch relativ einfach zu betrachten. Die müssen doch langsam auch in den Trichter kommen, wenn sie im Sinne ihrer Gemeinde handeln. Okay, wir haben jetzt quasi so eine Art Quartierslogik. Mhm. So das Beste wahrscheinlich, auch sozusagen für die Investitionssicherheit, Generationenversorgung, weil du willst deinen Ort ja attraktiv machen. Du willst ja eigentlich, dass Wärme günstig ist, Strom günstig ist, Arbeit im Ort bleibt, dann macht das total,
Wohnwert, ne?
Macht das dann, hat einen sehr hohen Wert, genau. Das macht ja total Sinn. Und wie du schon sagst, so langfristig kann man wahrscheinlich auch, könnte man vielleicht auch Wasserstoff erzeugen und sozusagen dann in den BHKWs dann entsprechend damit Wärme produzieren. Aber kommen die zu dir sozusagen? Ein paar haben ja schon den Podcast gehört, also ein paar haben sich ja schon gemeldet, aber das ist jetzt noch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, da kann die Deutsche Bank jetzt einen Investment-Case bauen.
Nee, genau, das stimmt schon. Aber das liegt ein bisschen eher an diesem formalistischen Prozess dieser kommunalen Wärmeplanung. Im Moment sind die Kommunen, also wir sagen ja immer, wenn wir darüber sprechen, Bürgermeister, also wir meinen immer die Stadträte und die Gemeinden damit, die sind im Moment im Prinzip in diesem Prozess, naja, wir haben jetzt eine Ausschreibung gemacht, wir haben ein Ingenieurbüro gefunden und die machen jetzt diese kommunale Wärmeplanung. So, und was heißt das? Das bedeutet, da draus kommt nachher ein kleines Buch, ne, von 40 bis 100 Seiten. Und das verschwindet meistens in der Schublade. So, weil das ist ja keine Umsetzungsplanung, sondern das ist ja nur eine Erfassung von dem Bedarf und dem Potenzial an Erzeugungsmengen. Also gibt's Abwärme oder andere Wärmeerzeugnisse. Macht ein Netz Sinn, wird nach statistischen Zahlen berechnet, die vorgegeben werden.
Das ist übrigens nach 2 Jahren Energiezone. Ich habe ja ein paar interessante sozusagen Geschäftsmodelle identifiziert. Die Börse ist das geilste Modell. Gar kein Risiko, sozusagen immer Ertrag. Dann monopolistische Netzstrukturen, das nächste geile Modell und dann Beratungsbüro, man muss ja gar kein Ingenieur sein, um diese kommunalen Wärmedinger zu verkaufen,
das ist ein Template,
weil man wird ja gar nicht darauf festgenagelt. Das ist im Grunde genommen 80 Seiten, ist immer das Gleiche und kriegt immer 10.000 Euro dann, 100.000 Euro, keine Ahnung was dafür. Das ist
so ein witziges Modell. Man darf die Ingenieursleistung damit nicht abqualifizieren, weil die können da gar nichts für. Man braucht für eine Umsetzungsplanung, also wir sind immer diejenigen, die kommen, wenn es kommunale Wärmeplanung gibt, nehmen wir die gerne. Wir beteiligen uns auch gerne, wenn sie gerade noch im Entstehen ist und machen zum Beispiel eine Integration dieser Anlagen auch praktisch möglich für eine kommunale Wärmeplanung. Aber letztendlich brauchen wir für unsere Umsetzungsplanung, also für eine Ausführungsplanung, brauchen wir nicht dieses Papier. Wir können das auch ohne das. Aber wir brauchen die Ingenieursleistung. Also ein Wärmenetz vernünftig zu projektieren, erfordert schon noch eine gewisse Qualität. Das kannst du ja nicht alles automatisieren oder digitalisieren, aber auf einer Katasterkarte zu erkennen, wie hoch eine Liniendichte ist oder einen Wärmebedarf, das kann ja die Datenbank. Also da brauche ich jetzt fast kein self-made Werkstudenten mehr an den Computer setzen, nicht? Also da, so wird es ja oft verkauft. Also die kommunale Wärmeplanung schubst aber die Gemeinden an, sich jetzt zu bewegen und darüber nachzudenken und diesen Prozess zu durchlaufen. Wir stellen eher fest, dass die schon fertig sind, dann das Umsetzungsthema haben, weil dann kommt der Bürger auf einmal wieder. Jetzt ist es so, dass unsere Gesellschaft alle Verantwortung bei den Kommunen abgegeben hat. Wir warten erstmal diese Planung ab. Das Gebäudeenergiegesetz ist nicht scharf geschaltet worden. Wir haben eine gewisse, Amnestie noch auf unsere bestehenden Heizungssysteme. Also wir haben keinen Druck jetzt unbedingt zu transformieren. Der Bürger im Altbau, der muss jetzt nicht zwanghaft investieren, der kann seine Gastherme auch noch ein bisschen am Leben halten. Ist ja gar kein Problem. Wenn aber der kommunale Wärmeplan verabschiedet ist in der Gemeinde, dann wird natürlich dieser Bezug zu den Gesetzen der Immobilien für die Gebäudeenergiegesetze, das wird ja Nachfolger geben, weil es EU-rechtlich auch so vorgegeben ist, der Pfad, dann wird diese, du musst dich CO2-neutraler aufstellen, als Hausbesitzer näher kommen. Also die Einschläge kommen dann näher. Erst kommt die kommunale Wärmeplanung, WPG, Wärmeplanungsgesetz, ist ein Prozess, Gemeinde trifft eine Entscheidung. Das ist im Prinzip eine Karte wie so ein Flächennutzungsplan, Netzgebiet, Nicht-Netzgebiet. So, wo ist meine Immobilie? Bin ich in einem Netzgebiet, also einem potenziellen Wärmenetzgebiet oder bin ich in einem Nicht-Wärmenetzgebiet?
Okay, so. Wie so ein F-Plan quasi.
Genau, also ja. Du siehst gab es jetzt auch schon die ersten Meldungen in der Presse von Bürgern, die sich beschwert haben, sagt mal, mein Nachbar ist drin im Netzgebiet und da ist die Straße und ich bin nicht drin.
Genau, weil die wollten drin
Kreuzung.
Sein. So. Ach so.
Ja, und die sagen ja, warum bin ich denn nicht drin? Ja, weil die denken jetzt, da kommt kein Netz. Also die Bürger denken ja sofort, okay, das ist die Karte, so wird's gebaut. Das ist aber nicht richtig.
Okay. Also,
das hat ja nur eine Lenkungswirkung, dass zum Beispiel da, wo Netzgebiete nach dem WPG, nach dem Wärmeplanungsgesetz ausgewiesen werden, gegebenenfalls es nicht mehr Sinn macht, Einzelheizungen zu fördern. Ne? So, dass da die Wärmepumpe dann vielleicht auch keinen Sinn macht, weil es ein Wärmenetz geben wird. Insofern finde ich das schon von dem groben Gedanken nicht ganz blöd. Das Blöde ist, wenn der Bürgermeister die Wärmeplanung fertig hat und die Bürger dann sagen, so, ja, denn wer macht's denn jetzt? So, und das ist immer mein Einstieg. So, wer macht's? Wer macht den Spaß?
Okay, dann schauen wir doch mal in die ASL-Zukunft ein bisschen sozusagen mit dieser Aussage. Ihr beschäftigt jetzt wie viele Leute? 70? Oder was war das?
Die ASL ist ja, genau, die ist mit 70, 80 Leute knapp.
Aber sehen wir hier quasi, wenn ich in 10 Jahren wieder 4 bin, so, sehen wir denn hier große sozusagen Verwaltungshochhäuser, um hunderte von Quartieren zu managen?
Nein, genau, deswegen ja die QX. Also die Skalierung funktioniert so, dass das Unternehmermodell möglich sein muss, damit der Bauherr geschaffen wird. Wir brauchen den Bauherren für ein Unternehmen, was lokal gut zweistellige Millionenumsätze macht, zwischen 6-12% Kapitalrendite erwirtschaftet und 20-30 Jahre Laufzeit hat ohne weiteres, weil es sehr stabil ist, eine Infrastruktur zu bewirtschaften. Bloß dieses Unternehmen muss jemand gründen, muss es jemand betreiben. Und es gibt eine alte Versorgerwelt in diesem Land, die ist da im Moment nicht so aktiv. So, es gibt ganz viele Quartiere, wo über die Hälfte unserer Bevölkerung seine Eigentümer hat. Das ist im ländlichen Unterzentrum, im Altbaubestand, der klassische Backstein in Norddeutschland, wo dieses Modell fehlt, weil es gibt gar kein Stadtwerk, es gibt keinen Energieversorger, es gibt nur eine Gaskonzession. Also es gibt eine Infrastruktur, Strom und Gas und die betreibt ein großer Netzbetreiber.
Ist das hier für die Region eigentlich auch schon mal, ich habe das jetzt mal gesehen in Mainz und bei ein, zwei anderen Städten haben ja gesagt, wir machen das Gasnetz nur noch bis 2035 zum Beispiel und danach musst du halt gucken, wie du heizt. Gibt's das hier in diesen ländlichen Regionen auch schon? Gerdau hat ja auch ein relativ großes Gasnetz.
Ja, wir haben hier 180 Kilometer Erdgasleitung in der Region ohne weiteres, vielleicht auch noch mehr, also nur in diesem Bezug, jetzt von dem ich jetzt mal rede, rund um Gerdau in den umliegenden Gemeinden. Und wenn du natürlich davon gute 80 oder 60 bis 80 Kilometer wird unser Gesamtnetz nachher umfassen, 8000 Bürger,
euer Wärmenetz.
Also Wärmenetz in Gerdau, ne, wenn du 8000 Bürger von Gas auf Wärme umziehst, ja, ich sag mal Anschlussquote jetzt ist 70%, dann ist es natürlich klar, dass irgendwie der verbleibende Anteil an Verbrauchern sich ziemlich viele Kilometer teilen muss. Ja. Das heißt, die wärmedichten Lagen, die quartiersinteressanten Teile, da wo eine Kirche steht und ein Rathaus, sage ich immer, da wo wir Ortskerne haben, ist es schön wärmenetzfähig wegen der Verluste. Und wenn wir die auf Wärmenetze ziehen, dann ist natürlich logisch, dass die verbliebene Infrastruktur, Gasnetz, dann so ein bisschen Stranded Investment wird irgendwann, weil die Netzentgelte durch die Decke gehen. Also wer soll das noch bewirtschaften?
Ja.
Und so kommen natürlich Meldungen, dass, und da ist Mannheim ja vorgeprescht als
Mannheim
große Stadt.
Mannheim war es, nicht Mainz, ja.
Mannheim ist vorgeprescht und sagt, na, pass mal auf, wir planen ab 35 das Gasnetz zurückzubauen, haben aber auch schon ein sehr großes Wärmenetz. Also die haben es natürlich einfacher. Aber die haben genau diesen Move, ne? Dass sie sagen, technologieoffen ist das Wärmenetz, weil dem Wasser ist es egal, wie es heiß wird. Wenn jemand eine Brennstoffzelle erfindet, die super effizient ist und der Wasserstoff kann es nachher noch besser, whatever. Die Verteilung dieser Wärme über das Rohr ist natürlich total genial mit warmem Wasser. Beim Molekül habe ich nur die Chance mit CH4. Dann brauche ich synthetisches Gas, brauche ich Biomethan und einen Wasserstoff in die Heizung. Gut, brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren erstmal.
Ja, das ist aber witzig, vor 2 Jahren, als ich den Podcast angefangen habe, da gab es diese Idee noch, dass das ein Wasserstoffnetz gibt quasi, was dann, was das irgendwo zu Hause den Wasserstoff verbrennt. Das war eigentlich ganz witzig.
Ja.
Kannst du ablesen vom Wetter, wie viel sozusagen Überschussenergie in Schleswig-Holstein gerade erzeugt wird?
Ja, da würde ich jetzt, also es ist eine Gesetzmäßigkeit. Du kennst das, wenn du nach Kiel fährst und diese Windmühlen auf der anderen Seite, die sind jetzt hinter dem Speicher, ne?
Ja.
Also kennst du bei dir ja auch, wenn du nach Rendsburg fährst, also deine Nachbarn. Wir haben ja einen natürlichen Indikator. Wir sind das ja als Schleswig-Holsteiner gewohnt, dass wenn wir aus dem Auto gehen, uns ins Auto setzen, aus dem Haus gehen, ins Auto setzen, nach 5 Minuten die erste Windmühle sehen. Oder nicht mal. Und dann siehst du sofort von 8 laufen 3, 4, 5, ja, oder wie viel stehen. Und das Wetter von heute ist schon sehr prägnant, ne? Also wir haben jetzt hier strahlenden Sonnenschein gerade und eine extrem gute Ernte. Also die Windgeschwindigkeit ist jetzt ja so, wenn sie noch 2 Stufen höher geht, dann ist es ja schon eher Richtung Sturm, dass sie dann wieder ausgehen. Dann hast du
Dann gehen sie gar nicht.
Ich bin jetzt nicht der letzte Experte, aber irgendwann, ne, je nach Anlagentyp.
Ich dachte, die drehen sich dann so ein bisschen raus und haben dann nicht mehr so viel.
Ja, da gibt's halt unterschiedliche, ne? Also so Lastabwürfe sind ja zu vermeiden und so, aber wenn du natürlich und das sind übrigens die Prognoseungenauigkeiten. Sehr interessante Tage, auch was die Geschäfte angeht und das Trading von Strom. Wenn du Prognosen hast zu, das ist schon Richtung Orkan, also richtige Sturmereignisse, Orkantief einmal durch Nordeuropa, dann gibt's ja auch sehr hohe Erzeugung plus, Sturm rausgedreht. So. Gewitterereignisse, so. Und die lassen sich ja auch ganz schwer prognostizieren.
Okay. Dann letzte Frage, dann kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Es wird wahrscheinlich nicht die letzte sein mit dir in diesem Jahr. Was hast du dieses Jahr noch vor, 2025? Was sind die nächsten großen Projekte? Ich habe hier gesehen, hinter dem Speicher hast du ja jetzt deine große Halle gebaut. Da hast du auch eine große Solaranlage drauf.
Ja.
Ziemlich groß sogar. 100? 200?
260 kW. 260? Ja gut, das ist jetzt im Vergleich zu Freiflächen ja klein, aber wir haben Anfang dieser Woche von Herrn Goldschmidt Besuch gehabt und einen Förderbescheid für die Batterie bekommen und wir haben ja eine Grünstrombatterie im Inselnetz, so tricky, für deine Leute im Podcast interessant, dass wir wirklich ein eigenes 20 kV Inselnetz für die Versorgung unserer eigenen Infrastruktur zwischen diesem Standort und den Heizhäusern, wie wir sie nennen, in Gettorf, dort wo immer BHKWs und Wärmespeicher stehen, selbst den Strom aus Erneuerbaren verteilen. Also nicht EEG-Anlagen, ja, PV-Anlagen.
Dafür brauchst du dann auch keine Netzgebühren zahlen.
Das ist so das, wo sich jetzt ja durchaus Juristen lange drüber unterhalten können. Wir liefern keinen Haushaltsstrom. Wir haben nur die Eigenstromversorgung, unsere eigenen Assets und Ladestrom in diesem Netz. Und
da vorne, das kann man jetzt vielleicht in der Kamera noch nicht sehen, da ist ja die Schule, glaube ich, hast letztes Jahr gesagt, da wollt ihr so einen Ladestation.
Da sind die Fundamente fertig, genau, da sollen die Busse geladen werden mit 350 kW Ladeleistung und da kommen wir jetzt erst in die Umsetzung. Das hat alles sich verzögert, wir brauchten Baugenehmigung für die Ladestation, wir brauchten erst den Förderantrag für die Batterie, das sind alles Themen, die uns da beschäftigt haben, da habe ich richtig Bock drauf, weil das ist etwas, was uns auch zeigt, nichts anderes wie lokale Residuallast, ja. Die Dezentralität, die ist mittlerweile so fortgeschritten, mit diesen jetzigen Kosten von PV und Speichern, merkst du auch im Gewerbebereich, interessante Industriegebiete, wo Leute sich ansiedeln, die einen höheren Strombedarf haben, die machen das mit einem erhöhten Autarkiegrad. Früher hast du einfach 100 kW mehr gebucht bei deinem Netzbetreiber. Heute baust du die Solaranlage auf deine Fabrikhalle und einen Speicher und sagst, es ist viel günstiger. Ich brauche nicht von 50 auf 100 kW meinen Stromanschluss aufbohren, ja, sondern und das ist eine gewisse Netzflucht. So, und das beschäftigt jetzt gerade alle, deswegen sollen die Erzeuger ja in Zukunft auch noch zahlen. Ich glaube, das wird politisch hochinteressant in den nächsten 2, 3 Jahren, weil wir merken, dass die Unternehmer und die Technologien so weit sind, dass die Ineffizienzen von Netzausbau, Netzregelung und Digitalisierung werden schonungslos einen Benchmark bekommen durch diese Flucht.
Das heißt, da könnten sich dann quasi Verbraucher quasi in ein eigenes Netz zurückziehen und sagen, okay, dann bauen wir das ist jetzt schon billiger, quasi das jetzt selber zu bauen, weil wie groß war die Batterie, die du da baust?
1,5 Megawatt.
1,5 Megawatt. Das ist jetzt schon billiger, quasi mir das Ganze selber zu bauen über 30 Jahre und vielleicht noch 2, 3 Industriebetriebe mit zu überzeugen. Das hat ja der Felix Ahlers auch erzählt im Froster-Podcast. Ja. Die bauen sich da, glaube ich, in Bremerhaven dann, haben sich auch so ein Inselnetz. Was ja krass ist, weil ist ja eigentlich aus dem großen Netz muss es ja effizienter sein. Genauso wie ja quasi ist es ja effizienter als eine große Wärmepumpe statt 100 kleine zu betreiben. Aber quasi, ach so, so werden quasi die Ineffizienzen am Ende dann doch.
Ja, wir kriegen einen Benchmark, weil ich sag's noch deutlicher. Und das hoffe ich ja, dass es zu Diskussionen führt, weil dann können wir nochmal weiter ein Gespräch darüber führen, weil die wir brauchen auch den Input aus der Community. Deswegen, ich finde den Energiezone-Podcast super, weil ich den mir auch immer anhören kann und da so viel Input kommt aus diesen ganzen KMU-Betrieben, die ganzen Mittelständler, die so viel Produktentwicklung und Ideen. Wir haben ja keinen Prototypen. Ich bin nicht in der Produktentwicklung und brauche auch keine BASF oder Bayer, weil wir hier irgendwie Materialforschung machen, sondern wir nehmen State of the Art BAKW, großen Wassertank, der da hinten steht, als Wasserspeicher, gibt es seit 40 Jahren, ja. Das sind total geile Assets.
Was ist denn der Wasserspeicher?
Der große graue Tank. Da hinten, ja. Das ist der 1500 Kubikmeter, 1,5 Millionen Liter Wasser. Heißes Wasser, oben 90 Grad, unten 60 Grad. Ein genialer Energiespeicher. So, das ist ein großer hohler Körper, die Traglufthalle. Das sind total günstige Speicherformen, die sich für uns als kleinere Unternehmer auch total leicht bewirtschaften lassen. Entscheidend ist die Digitalisierung und diese schonungslose, man kann dies hier als eigenes Residuallastkraftwerk bezeichnen. Wir brauchen keine 150 Euro pro kW dafür. So, das heißt, wir zeigen auch schonungslos auf, dass der jetzige Leistungspreis
ist das, was die Gaskraftwerke wollen?
Nee, das ist der Leistungspreis. Wenn du jetzt ein kleiner, ich sag mal, Lackierbetrieb bist und siedelst dich in meinem Gewerbegebiet in Rendsburg an und sagst, Mensch, ich brauche einen 40 kW Stromanschluss für meine ganzen Anlagen. Dann gehst du zu SR Netz, zu unserem Netzbetreiber und dann sagt er dir, ja, 40 kW Stromanschluss, so kostet 160 Euro pro kW Grundpreis. Das ist erstmal nur die Anschlussleistung. Du zahlst ja für die Leistung. Das ist der Leistungspreis, die Grundgebühr. Die Grundgebühr in der Höhe, wie die taxiert wird, ist im Prinzip das, was wir brauchen, um das selber aufzubauen.
Okay, ja.
Weil die Kritiker sagen ja sofort, ja, das ist ja Cherrypicking, was der Laster betreibt. Der fängt hier an, ein Arealnetz aufzubauen, aber wenn sein Strom mal nicht da ist, dann will er ja trotzdem das öffentliche Netz haben. Und da sage ich, nö. Also die alle, die bei mir an der Insel hängen, die wissen, dass sie nichts anderes kriegen. Die ist physisch getrennt vom öffentlichen Netz. Das geht mit Ladestrom natürlich einfacher, weil wenn
die 350... Das habe ich dann noch gar nicht nachgedacht. Das ist jetzt quasi der Philipp Schröder von 1,5 hatte diesen Begriff Kipppunkt der Energiewende genannt, weil es jetzt so billig geworden ist, dass die anderen Lösungen, so vom, wenn man sie sozusagen rein ökonomisch betrachtet, sozusagen von alleine aus dem... Das ist ja das, was du auch beschreibst. Und wenn politisch die anderen Lösungen weiter gestützt werden, egal ob es jetzt Atom ist oder Gaskraftwerke, sozusagen preist sich quasi das öffentliche Netz raus.
Was manchmal hilft, man muss sich da ein bisschen zu zwingen, aber jetzt kommen wir ein bisschen in diese theoretische Diskussion, die aber auch vielleicht für den Abspann ganz gut ist, so à la Lyon, den muss ich ja nochmal erwähnen an der Stelle, so nodale Dinger, ne? Also so wirklich jeder Trafo könnte seinen eigenen Preis haben. Wenn du dir die Landkarte als weiße Fläche vorstellst und diese ganze historische Struktur nicht kennen würdest, bei den Amis ist das ja so, also wenn du wirklich sagst, der Markt soll es regeln und die Ansiedlung von den produzierenden Erneuerbaren und von den verbrauchenden Industriebetrieben, die Fertigung wandert zum besseren Standort, der Wirt, ne? Also die Produktion wandert zum besseren Wirt, dann bildet sich automatisch so ein System, das natürlich immer lokal zu der Region passend Erzeugung, Speichertechnologie, ne, je nachdem, was dahin passt, immer die günstigste Form sich finden wird. Und wenn du diese historisch vorbelasteten Systeme nicht hast, dann bildet sich automatisch so ein ökonomisches Optimum. Und daher brauchen wir gar keine Angst vor haben, weil das kriegen jetzt die Privaten inzwischen hin. So, wir sind so weit.
Ja.
Und das finde ich so spannend in Zukunft.
Woher kommt die Batterie? Letzte Frage. Aus Deutschland, aus China oder was?
Ja, es ist ein Testvolt-Produkt. Also es ist hochqualitative, weil wir die als Netzbildner brauchen. Wir wissen auch, dass die mehr kostet als die einfachen. Aber wir sind da ein bisschen natürlich auch resilient geprägt, weil wir sagen, wir wollen uns auch an der Insel nicht verheben. Die ist natürlich teuer. Also man muss, nicht die Batterie, sondern die Inselarithmetik ist natürlich klein gedacht teuer, aber ich sag dir ganz ehrlich, nachdem ich jetzt in Hamburg durch den Elbtunnel siehst du rechts dieses große Speicherkraftwerk, also hier Gasturbinenkraftwerk, was da entsteht. Das ist ja nichts anderes. Das ist so ein 40.000 Kubikmeter Wärmespeicher. Muss man drauf achten.
Wenn man von Norden nach Süden kommt.
Genau.
Dann
rechts
gleich
am Hafen. Hinter andere Seite Elbe, von uns aus jetzt gesehen, ne? Direkt im Hafen, rechte Seite. Da stehen links 2-3 Windmühlen und rechts entsteht gerade so ein Speicher.
Das passt. Ja, das ist das.
Das ist sowas wie auch in Kiel, das Küstenkraftwerk. Ja. Das passt auf diese Fläche, ja? Wir sitzen jetzt gerade auf einer Silofläche von 7.000, 8.000 Quadratmeter, so. Viel größer ist das Gebäude dann nicht. 650 Millionen Euro.
Krass.
rechnen wir in Kapazitätsprämien und in CapEx und so. Wir bauen 5 Megawatt günstiger als andere Leute 50 oder 500. Warum? Die Dezentralität, der Skaleneffekt beim BAKW, der ist nicht da. Wir sehen nicht, dass ein Küstenkraftwerk zentral in der Großstadt günstiger ist, als diese dezentralen 10 bis 20 Megawatt Dinger, die wir bauen. Und das zeigt mir als Unternehmer, ich habe vor den Stückkosten keine Angst.
Okay. Ja, das ist nochmal ein Aktienhinweis hier, 2G AG. Zum Ende.
Ja, wir sind ja nicht dezentral.
Ja, das ist unsere Familie.
Hat Christian auch. Auch sehr innovativ, auch früh im Export, ne? Also ja. Die Jungs machen das super. Das ist so ein bisschen, diesen Speicher hat man jemand genannt, vergessenen Technologie, ne? Also diesen Niederdruck-Gasspeicher ist eine komplett vergessene und ignorierte Technologie. Und die Biomasse ist es im Prinzip auch, weil die ist schneller, sofort erneuerbar. Und sie wird vor allen Dingen auch günstiger sein, dezentral. Und deswegen versuchen wir sie in diese Kraftwerksstrategie, also in diese jetzigen Ausschreibungsarithmetik, in eine Äpfel- und Äpfel-Diskussion zu führen.
Vielleicht kriegen wir Frau Reiche auch mal in den Podcast. Wird mich mal interessieren. Die ist ja auch schlau. Die wird es auch hoffentlich auch verstehen am Ende. Aber an dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit. Und
ich sag
für
vielen
den
Dank.
Kaffee. Und dann schauen wir mal, ob wir nochmal die Drohne starten lassen können. Ich bin mir aber
jetzt
nicht sicher.
Jetzt nimmt's gerade ab. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Jo.